der große Unterschied zum Theater und zur bildenden Kunst ist ja, oder zur Ausstellungsmethodik ist ja, dass im Theater sitzt man kollektiv in einem Raum und hat eine zentrale Perspektive. Und auf der Bühne bewegen sich Objekte oder Menschen und die Zuschauer können darauf schauen. In der bildenden Kunst ist es andersrum. Der Betrachter bewegt sich zu den Objekten und entscheidet, wie lange er sich das anschaut und hat dann eine Auseinandersetzung. Es gibt keine kollektive Erzählung, sondern es gibt eine sehr subjektive Wahrnehmung und eine Beziehung zwischen dem Betrachter und dem Objekt.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Künstler Ersan Montag. Hallo Ersan.
Hi.
Ersan, mich interessiert immer vor allem, wie die Leute zu Kunst gekommen sind. Wie bist du zu Kunst gekommen?
Ich habe schon ich habe eigentlich mit Theater angefangen, in der Grundschule als Schauspieler und bin dann über die Zeit ins Fach Regie gewechselt mit 17 oder 18 und habe angefangen, Theaterstücke zu inszenieren.
Und wo war das? Wo bist du groß geworden?
Hier in Kreuzberg, in der Lena-Grundschule in der Nossitzstraße.
Und da gab es quasi darstellende Kunst?
Da gab es eine Theater-AG, da war ich 6, glaube ich, oder 6, 7. Habe in Vivaldis Vier Jahreszeiten eine Blume gespielt, die dann irgendwie von einem Windsturm weggefegt wurde. Und seitdem hat mich die Bühne interessiert und mich hat als Kind schon immer so Geschichten erzählen, Leute erschrecken, irgendwie das Unheimliche interessiert. Und dann bin ich dadurch ins Theater reingerutscht, auch beruflich. Mhm. Und als ich angefangen habe, Theater zu machen, war auch meine ersten professionellen Jahre, hieß es immer, dass das Theater, was ich mache, eher bildende Kunst sei. Und so bin ich dann darüber auch tatsächlich mehr in die Kunst reingerutscht. Also das Theater, was ich mache, hatte immer einen Anteil von bildender Kunst gehabt.
Und erzähl aber nochmal so ein bisschen den Prozess. Also du hast sozusagen die Rolle der Blume übernommen, also noch nicht mal sozusagen die Hauptrolle, nehme ich mal an.
Ja, genau.
Und hast darüber aber dann Gefallen gefunden, bist darin aufgegangen. Wie ging das denn dann weiter?
Genau, ich war halt erstmal im Rahmen der Schule und dann habe ich mich in Jugendclubs, in Gripstheater in Berlin auch, war ich mit dabei, haben wir einen Jugendclub gegründet, da war ich 13, glaube ich, und habe eher so politisch linkes Theater gemacht mit dem Gripstheater. Mhm. Und dann war ich mit 17 im Austauschjahr in Washington D.C. Und dort habe ich angefangen, semi-professionell Opern zu singen. Ich kann nämlich auch singen.
Ah, okay. Aber hast keine Gesangsausbildung?
Nee, habe ich nicht. Und dann wollte ich zwischendurch Opernsänger werden und ich wollte mal ganz vieles werden, auch mal Tänzer. Genau, und dann habe ich entschieden, das zu studieren. Und dann, also ich war lange Zeit Regieassistent in Berlin an der Volksbühne bei Vegard Winge, dem Norweger, der diese verrückten zweiwöchigen Performances macht, auch bildender Künstler. Und bin dann irgendwann nach 4 Jahren Assistenz nach München gewechselt an die Falkenberg-Schule und habe dort Regie studiert. Ein Jahr und dann wurde ich da rausgeschmissen und dann habe ich am Stadttheater angefangen zu arbeiten.
Und wann fing das an, quasi Objekte, Bilder, Fotos und so zu machen?
Genau, das ging damit los, dass ich angefangen habe, irgendwann meine Bühnenbilder selber zu gestalten und die Kostüme, also die Räume. Und die wurden halt immer skulpturaler, die Räume. Und darüber gab es eine Brücke und so entstand das.
Und ist das in der Theaterwelt, also weil in der Kunst, im Kunstbetrieb ist es so, dass der doch recht konservativ ist in seinen Strukturen, irgendwie progressiv in Inhalten, aber konservativ in den Strukturen, dass es schon manchmal schwierig ist, wenn man Kurator und Künstler ist und der Betrieb einen dann doch häufig drängt, sich auf eine Position festzulegen. Wie ist es in der Theaterwelt? Dramaturg, Regisseur, Schauspieler, Sänger und Künstler, sind da die Übergänge fließender?
Eigentlich nicht. Also es gibt natürlich Regisseure, die auch spielen, das ist eher seltener, oder andersrum Schauspieler, die dann irgendwann zu Regisseuren werden. Aber ich mache ja professionell, singe ich ja nicht und spiele ich ja nicht. Das war immer in meiner Jugend. Ich bin jetzt einfach Bühnenbildner, Kostümbildner und Regisseur am Theater und in der Oper.
Alles gleichgewichtig oder?
Ja, ich bin sogar, ich würde sagen, eher ein bildender Künstler, ein Bühnenbildner, der seine Räume selber inszeniert als andersrum. Also ein Regisseur, der seine Bühnenbilder baut. Mhm. Und das hat sich auch immer mehr in die Richtung verlagert. Deswegen war auch, sagen wir mal, die Arbeit in einem Ausstellungskontext, auch jetzt in Venedig, für mich ein organischer Prozess, weil mich halt auch, also installative Räume interessieren, die von sich heraus Geschichten oder bestimmte Vorgänge erzählen, ohne unbedingt jetzt, sagen wir mal, einen schauspielerischen Anteil zu haben oder eine textliche Ebene zu haben.
sondern Erfahrungsräume sind.
Erfahrungsräume sind, durch die man gehen kann. Und dann, also der große Unterschied zum Theater und zur bildenden Kunst ist ja, oder zur Ausstellungsmethodik ist ja, dass im Theater sitzt man kollektiv in einem Raum und hat eine zentrale Perspektive. Und auf der Bühne bewegen sich Objekte oder Menschen und die Zuschauer können darauf schauen.
Ja.
In der bildenden Kunst ist es andersrum. Der Betrachter bewegt sich zu den Objekten und entscheidet, wie lange er sich das anschaut und hat dann eine Auseinandersetzung. Es gibt keine kollektive Erzählung, sondern es gibt eine sehr subjektive Wahrnehmung und eine Beziehung zwischen dem Betrachter und dem Objekt.
Ja.
So, das ist dieser große Unterschied. Und mich hat schon immer interessiert, irgendwie, wie man diese starre Struktur vom Theater aufbricht, dass eben 1000 Leute in einem Saal zentral in eine Richtung schauen und eigentlich alle dasselbe sehen. Und wie man das bewegt, das habe ich zum ersten Mal im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt angewendet, in der Ausstellung mit Peter Gorschlüter zusammen. Da haben wir 50 Werke, glaube ich, knapp aus der Sammlung ausgesucht. Und da habe ich eine Ausstellungsarchitektur gebaut und den Werken Stimmen und Texte gegeben, die dann in Dialog getreten sind. Und die Besucher konnten quasi wie so durch ein Theaterstück laufen, aber das waren keine Schauspieler, sondern es waren die Kunstwerke, die gesprochen haben. Und so entstand bei mir das Interesse auch für diese Form der Auseinandersetzung mit Objekten.
Ja, das finde ich interessant, dass du ja auch quasi mit der Rezeption von Kunst irgendwie arbeitest. In dem großen Beitrag auf der Venedig-Biennale, im Monument eines unbekannten Menschen, hast du diese Büste geschaffen, die ja eigentlich eher, weiß ich nicht, Herrn Krupp vorgegeben war. Also quasi der Patriarch kriegt eine Bronzebüste. Und hier ist dein Großvater als Gastarbeiter hergekommen, dem du quasi dieses Monument widmest oder jedes Lebensjahr, Arbeitsjahr hier in der Ausstellung sind quasi der Anfang, die Mitte des Arbeitslebens und das Ende. Und ähnlich in Frankfurt hast du ja auch quasi mit der Rezeption gearbeitet. Also dir geht es auch um eine Auseinandersetzung mit Kunst und Kunstgeschichte, oder?
Ja, unbedingt, weil ich finde, also wann wird etwas zu Kunst und wann ist etwas eher dekorativ oder ich glaube, vor allem, wenn es sich mit seinem eigenen Medium auch auseinandersetzt und auch mit den vermittelten Strukturen, die darin stecken. So eine Büste ist natürlich eher der bürgerlichen oder der höheren Klasse zugeordnet und das ist eine Form der Repräsentation. Aber ich habe mich ja darauf bezogen, es gibt ein Brecht-Gedicht, wo er beschreibt, es gibt so viele Monumente für unbekannte Soldaten, aber keine für den unbekannten Arbeiter, weil das ja eine Form der Wertschätzung darstellt. Und wer erfährt so eine Wertschätzung über eine Form und auch über eine künstlerische Form? Und das fand ich interessant, dass da an der Kunst natürlich viele Bruchstellen sind, die man füllen kann oder neu interpretieren kann, wenn man mit dem Medium arbeitet.
Und wie seid ihr da in Frankfurt vorgegangen? Also hast du quasi Kunstwerke von wahrscheinlich zum Teil auch gar nicht mehr lebenden Künstlern inszeniert quasi.
Genau, ich glaube, das älteste Kunstwerk war von Andy Warhol und die jüngeren von Leuten wie Miriam Kahn zum Beispiel, ganz unterschiedlich. Genau, die habe ich zusammen mit dem Kurator Peter Gorschlüter ausgesucht und dazu ein Thema ausgesucht oder sagen wir mal anhand der Gemeinsamkeiten der Werke ein Thema eingegrenzt und da ging es um körperliche Selbstoptimierung. Und da habe ich den ganzen Raum in gelbem und schwarzem Plastik unterteilt, also von Boden, Decke, alles. Und man konnte da durchlaufen und über jedem Kunstwerk gab es Lautsprecher, die diesen Kunstwerken Stimme gegeben haben. Und diese Kunstwerke haben angefangen, miteinander Dialoge zu führen oder Streit zu führen anhand dessen, was sie da erzählt haben. Also ich habe versucht, den theatralen Raum mit der bildenden Kunst zu transformieren in etwas Eigenständiges, in etwas Hybrides. Und das war irgendwie interessant, weil diese Werke so lebendig wurden dadurch.
Aber quasi, was sonst irgendwie Theaterprops sind, hast du, die man schafft in der Werkstatt, hast du hier die Kunstwerke als Elemente deiner Gesamtinstallation genutzt?
Genau, oder eine Inszenierung. Also
ja.
Ich glaube, der Untertitel der Ausstellung war auch inszeniert, wenn also am Montag. Das heißt, das war eine Inszenierung der Kunstwerke.
Und dann, das war sozusagen dein Eintritt in den Kunstbetrieb?
Genau, das war 2016, glaube ich.
Ja.
Da hatte mich Peter gefragt, ob ich da Interesse hätte, mit der Sammlung was zu machen.
Ja.
Und das William Forsythe hat davor mit der Sammlung was gemacht. Die haben sich immer irgendwelche Künstler ausgesucht, die dann mit der Sammlung arbeiten. Und dann dachte ich, ja, aber ich könnte ja eigentlich auch selber Werke erstellen, die von sich aussprechen. Also jetzt nicht nur andere Kunstwerke kuratieren. Und so entstand für mich auch das Interesse zu sagen, was ich auf der Bühne mache, funktioniert eigentlich auch im Ausstellungsraum. Und so entstand dann mehr das Interesse und auch der Wechsel auf die andere Schiene.
Und wie ging es dann weiter? In Baden-Baden war das nächste Projekt, oder?
Also ich glaube, im Ausstellungskontext schon, ja. Da habe ich dann auch eine Rauminstallation gebaut, eine Art Tempel mit Wasser und auch eine Arena, wo Menschen und auch andere Kunstwerke ausgestellt wurden. Und dann kam Venedig. Also ich habe gar nicht so viel gemacht tatsächlich.
Und Venedig war dann das, was tatsächlich alles, aber auch selbst da arbeitest du ja sehr kooperativ, ne? Du arbeitest dann mit jemandem, der die Musik macht, arbeitest mit unterschiedlichen, umgekehrt quasi, die dann wiederum einen Beitrag leisten. Aber wie kam es da zu dieser biografischen, zu diesem Monument deiner ja auch, ich meine, Platzhalter, aber natürlich auch Familiengeschichte?
Als ich gefragt wurde, ob ich den Beitrag für den deutschen Beitrag gestalten will, habe ich mich erstmal gefragt, warum ich und was kann ich dem hinzufügen oder was ist da interessant und was hat dieser Ort mit mir zu tun? Und es war erstmal ein bisschen schwierig, wenn man sich die Biografie dieses Ortes anschaut, wer da schon ausgestellt hat und was da ausgestellt wurde, habe ich mich da erstmal nicht auf Anhieb gesehen. Aber dann gab es da einen Moment, wo ich dachte, wenn ich den Ort als Repräsentation der deutschen Geschichte definiere für mich, entsteht da schon etwas, was ich dem hinzufügen kann. Und so kam diese Suche nach etwas, was aus meiner eigenen Biografie heraus entsteht und nicht einfach aus einem Thema, was ich mir von außen heranhole, sondern etwas, was bei mir ist. Und mir ist aufgefallen eben, dass dieser ganze Komplex der Migrationsgeschichte und die Ausbeutung von Arbeitern als Themenkomplex noch nie behandelt wurde, aber ein elementarer Teil der deutschen Geschichte ist. Und so kam dann die Idee, anhand der Biografie meines Großvaters, der eben bei Eternit gearbeitet hat und durch die Verarbeitung von Asbest an Krebs verstorben ist, dann Zugang zu finden für ein Thema. Und dann entstand eigentlich der Entwurf relativ zügig, innerhalb von einer Woche, glaube ich.
Ach, okay, das Projekt war nicht ohnehin schon im Kopf, sondern das ist dir dort dafür entstanden, ja?
Ja, ich habe, glaube ich, 10 weitere Projekte entwickelt für den Ort. Und
okay.
Und dann war das aber der Moment, wo ich dachte, das will ich machen.
Und dein Großvater war quasi der Ursprung eurer Familie hier in Deutschland?
Genau, der ist mit ganz jung ist er hergekommen, Mitte der 60er.
Wohin?
Nach Berlin.
In die Zossener Straße. In das Eternithaus hier, okay.
Genau, ja. Und hat da ja 28 Jahre eben gearbeitet.
Ja.
Genau, und hat hier sozusagen die Familie gegründet. Mein Vater hat hier dann meine Mutter kennengelernt und so entstand es, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht geboren.
Und was haben die gemacht dann?
Beruflich, meinst du?
Ja.
Meine Mutter ist Hausfrau und putzt und mein Vater ist Gärtner.
Also, und ich meine, das ist natürlich schon auch interessant, welchen Möglichkeitsraum gibt es? Und das war dir wahrscheinlich auch wichtig, den zu beleuchten, oder?
Ja, also ich fand es interessant, da erstmal von so einer vermeintlich trivialen Geschichte oder Angelegenheit auszugehen und dann festzustellen, wie universell das Ganze eigentlich ist. Also die Erfahrung in Venedig war, ich kriege wahnsinnig viele Briefe und E-Mails bekommen von Leuten. Auch ganz viel aus China zum Beispiel. Ganz viele Chinesen waren total berührt. Es gibt einfach überall auf der Welt dieses Komplex von Ausbeutung des Körpers oder von Arbeiter und deren Nichtverarbeitung oder Nichtanerkennung von Lebensbiografien. Mhm. Das hat irgendwie Nerv getroffen. Und da, was erstmal sehr persönlich und kleinteilig wirkt, ist dann am Ende aber ein recht umfangreiches, sagen wir mal, die ganze Welt umfassendes Phänomen. Und so.
Ja, und das Interessante ist, es ist ja total. Das trifft ja für den Bergbau zu und für die Schwerindustrie, also für viele unterschiedliche Berufsbereiche. Ne? Und wie bist du dann vorgegangen oder jetzt auch quasi, jetzt hast du das Ganze ja noch erweitert und hast Bilder geschaffen, wo in Eternitplatten eingraviert, wo du das eingravieren lässt, also wo du quasi Bilder schaffst, die konzeptuell einen Bogen spannen zwischen Artefakten und biografischen Elementen und wie so Zeitdokumenten, die dann aber künstlerisch neu verarbeitet werden in eben konzeptuell passendem Material. Wie war denn der erste Schritt in Venedig? Weil da sind ja auch alle möglichen unterschiedlichen Elemente. Wir haben über diese Büste gesprochen, dann hast du Parkettboden verwendet aus Brandenburg, dann aber auch Möbeljahr, Rauminszenierung. Vielleicht nimm uns mal so ein bisschen mit auf deine Arbeitsweise.
Mhm. Es wurden unterschiedliche Medien eingesetzt, Videofilm, natürlich Kulisse oder installative Objekte, skulpturale Arbeiten, eine Performance auch. Mich hat interessiert der Dialog der Materialien. Maria Eichhorn hat ja den Boden geöffnet.
Ja.
Da war ein Riesenloch und wir mussten das wieder zumachen und versiegeln.
Und da hab ich habe das offen überlassen bekommen, ja?
Ja, genau. Ja. Was aber super war, weil ich habe tatsächlich Erde aus Anatolien nach Deutschland geholt von dem Grundstück meines Großvaters und habe die Erde da reingeschüttet und habe dann den Boden versiegelt. Das heißt, man hat jetzt in dem deutschen Pavillon auf Ewigkeit diese Erde vermischt.
Schön, was auch natürlich so ein bisschen Hans-Hake-Reminiszenz hat, ne?
Genau, Hans-Hake hat ja auch den Boden rausgerissen, natürlich, weil da Mussolini und 38 den eingeweiht hatten, diesen Boden.
Hat er zertrümmert, ne?
Zertrümmert und also durch die Vermischung mit dieser Erde hat man auch dieses deutsche Reinheitsgebot der Mutter Erde befleckt sozusagen. Das ist auf jeden Fall eine Referenz auf Hake gewesen.
Und schön natürlich auch hier diese Hake-Arbeit der Bevölkerung im Bundestag, wo die ganzen Abgeordneten die Erde aus ihrem Wahlkreis da mitbringen sollten. Und es ist natürlich super, dass du da türkische Erde jetzt in Venedig...
Genau, die ist jetzt auf Ewigkeit eben in dem Boden drin und wir haben ja auch den Eingang damit versperrt.
Ja.
Und diesen Boden wiederum, diese Bodenplatten, habe ich 6 Stück mitgenommen vom Deutschen Pavillon und die bilden die Grundlage für die Büsten. Die sind auf diesen Bodenplatten gestellt. Und da ist ja dann die aus Lindenholz geschnitzte Büste von meinem Großvater, das sind ja diese 28 unterschiedlichen. Und die ist wiederum mit der Erde aus Anatolien beschichtet. Das heißt, dieser ganze Dialog von dieser Geschichte, von diesem Boden, der bis 1938 zurückreicht über Hans Hake, über den Boden, dann über diese Büste, über... Und dann diese Erde, ich finde es interessant, wie dann einfach diese Entscheidung mit diesen Materialien zu arbeiten und mit dieser Form zu arbeiten, was da für Themen, Verkettungen entstehen und was da einfach in dieser einen Büste, die man da hinstellt, die dann auch noch auf diesem ostdeutschen Sockel, Parkettboden eines ehemaligen Theaters steht, was da für eine Erzählung entsteht. Und dann stehst du vor einer vermeintlichen Büste, aber da steckt einfach wahnsinnig viel Geschichte drin. Durch den Dialog dieser Materialien. Und das habe ich eigentlich mit allen gearbeitet im Deutschen Pavillon, mit Materialien, dass da durch die Korrespondenz der Materialien einfach eine thematische Komplexität entstanden ist.
Und auch den Artefakten wie Eternit-Dankesbriefen oder Jubiläumsschreiben und ähnliches, ne?
Genau, oder zum Beispiel die Brieftasche, als mein Großvater gestorben ist, hat er wie jeder Mensch eine Brieftasche und die ist genauso erhalten und die hab ich dann rausgenommen, da waren so Geldscheine drin oder in so eine kleine Liste, wer ihm noch Geld schuldet, die haben ja auch, also dieses Leben, was dann plötzlich eingefroren wird, wenn jemand stirbt, kannst du anhand so einer Brieftasche einfach analysieren. Und da sind dann irgendwie eben dieses total konkrete Leben da auszustellen anhand einer Brieftasche, aber dann in so einen total fiktiven, surrealen Raum einzusteigen, wo alles ein bisschen verzerrt ist, die Möbel in anderer Dimension angeordnet sind, das fand ich sehr interessant, dass man so mit dem Konkreten, aber dann auch mit dem sehr Abstrakten arbeiten kann.
Ja, und jetzt hast du das Ganze erweitert über eine Skulptur, richtig, so einen Eternithaken, der weil dein Großvater ist dann aufgrund der Arbeit lungenkrank geworden.
Genau, ne? Also mein Großvater hat ja diese Eternitplatten hergestellt. Interessanterweise, Eternit hat ja diese Asbest-Eternitplatten hergestellt, um Häuser zu...
Ja, Dämmen und Brandschutz, ne?
Brandschutz, genau, um eigentlich Menschenleben zu retten.
Ja.
Im Brandfall, damit Leute nicht sterben. Aber genau die Herstellung dieses Materials hat Hunderttausende von Menschen umgebracht. Das ist sehr interessant. Dadurch ist dieses Material enorm aufgeladen. Und mein Großvater hat eben genau dieses Material hergestellt. Jetzt haben wir bei Eternit, bei derselben Firma, diese Platten gekauft. Wobei da heute kein Asbest mehr drin ist natürlich. Aber es ist im Grunde jetzt eine Zementfaserplatte ohne Asbest. Aber es ist im Grunde die Platte, die er hergestellt hat. Und auf diese Platten lasse ich durch einen Laser Fotos aus dem Leben meines Großvaters reinbrennen. Und dadurch wird dann dieses Material wie so zu einer Zeitkapsel, so, weil sie dokumentiert ihre eigene Geschichte, also ihre eigene Materialitätsgeschichte, wie diese Platte, was sie angerichtet hat und wie sie sich entwickelt hat. Gleichzeitig dieses Leben, was eingefroren ist anhand eines Fotos, was dann darauf gebrannt wird. Und dieser Brennungsprozess hat ja auch so etwas Archaisches oder so etwas, ich finde auch so etwas Gewalttätiges. Und da wird dann wiederum so ein Familienfoto raufgebrannt, wo eine Hochzeit gefeiert wird. Und das finde ich, diesen Dialog finde ich total interessant, dass man genau mit dem Material arbeitet. Und jetzt bei der Ausstellung hier in der Königgalerie haben wir eben eine ganze Serie von 20 neuen Werken gemacht, die unterschiedliche Zeitpunkte aus dem Leben festhalten als Zeitkapsel anhand dieses Materials und dadurch nochmal eine andere Komplexität auch in dieses Monument einbringen, weil ich habe ja für die Ausstellung hier dieses Monument sozusagen einmal zerschlagen und in Einzelteile gebrochen Und in den Leerstellen zwischen diesem Zerbrechungsvorgang sind einfach, da sind Lücken entstanden und die konnte man nochmal anders füllen. Das sind wie so Narben, die dann plötzlich anders zuwachsen. Und das wird eben durch diese Ezernitplatten jetzt gefüllt. Und das
also wie eine Ahnengalerie oder Foto, wie ein Monument, bildliches Monument, ne?
Ja, oder wie so eine Zeitreise. Und ich finde irgendwie diese Ambivalenz oder diese Dualität von morbider oder von tragischem Tod und den glücklichsten Momenten einer Biografie, die übereinander zu stellen und die dann anzuschauen, gibt einfach ja, dem Objekt eine ganz andere Tiefe, weil man draufschaut und eigentlich ein super schönes Motiv drauf sieht, wo Glück vermittelt wird, aber auf ein Material, was genau das Gegenteil bezweckt hat. Und dadurch entsteht eine...
Ja, was natürlich auch interessant ist, einmal dieses Wirtschaftswunder, was quasi auf dem Rücken von Gastarbeitern mit erarbeitet wurde. Aber gleichzeitig auch bei Eternit ist ja interessant, das war ja nicht nur so, dass dann irgendwann klar wurde, das hat diese Nebenwirkung, sondern das war ja wie ein Wundermittel, das die ja überall reingepackt haben. In Autoreifen, dann hat man irgendwann festgestellt, dass an Kreuzungen die Krebserkrankungen viel höher sind, durch den Abrieb, durch die Reifen. Also das war ja fast wie so ein Wahn, wurde ja Eternit verarbeitet. Ja? Diese Pendelbewegung zu bedingungslosem Abfeiern bis zur Verdammung, aber wer bleibt dabei auf der Strecke und hat quasi das Nachsehen gehabt? Ne?
Ja, interessant ist ja auch, dass Eternit einer der größten Firmen ist bis heute und ein richtig großer Holding und ein Milliardenunternehmen ist. Also es funktioniert, geht ja weiter. Es hat einfach sozusagen die Asbestschiene-Materialität abgeschafft und hat andere Produkte entwickelt und läuft einfach genauso weiter. Es gibt da auch gar keine Aufarbeitung. Mhm. Also das ist schon irgendwie sehr bitter eigentlich, wie da.
Und es ist aber für dich auch ein weiterlaufendes Projekt. Das ist jetzt, wie man jetzt sieht, ist das ja eins, worauf du dann neue, aus diesem Komplex du neue Werke schöpfst.
Genau, eigentlich ist noch die Überlegung, jetzt im dritten Gang, also nach der Arbeit jetzt hier in der Galerie, noch eine permanente Architektur in dem Dorf meines Großvaters zu errichten, was wiederum die Form von dem Monument in Venedig annimmt. Und daraus eigentlich einen kulturellen Ort zu bauen für die Gemeinschaft. Also das ist so der dritte Teil dieser Ausstellung. Wir sind jetzt gerade im zweiten.
Und wenn du jetzt die, wie verwoben ist denn deine Praxis an der Oper oder am Theater mit dem Schaffen von Objekten und Bildern? Oder sind das zwei parallel nebeneinander herlaufenden Aktivitäten?
Genau, das sind eigentlich zwei parallele Aktivitäten, wobei sich das immer mehr vermischt. Also ich denke auch immer mehr, also seit Venedig spätestens, aber meine Bühnenbilder auch immer mehr als Skulpturen. Und das befruchtet sich. Und die werden auch wiederum extrahiert jetzt immer mehr in die bildende Kunst. Also ich glaube, das vermischt sich gerade mehr. Und ich habe ja schon immer eigentlich zwischen den Feldern gearbeitet. Ich habe auch schon in Marokko einen Film gedreht, beispielsweise mit John Malkovich in der Hauptrolle, da habe ich ein ganzes Theater in der Wüste gebaut. Oder also in der Oper mache ich ganz viel. Und ich mag das auch irgendwie, da nicht in so eine Kategorie zu fallen, die Genres zu wechseln, aber gleichzeitig die zu vermischen. Und ich mag es auch irgendwie, wenn man in die Oper, in meine Oper zum Beispiel geht, sagen die Leute, ja, das könnte eigentlich auch in einem Museum stattfinden. Das lese ich ganz oft in der Presse, dass das ja eigentlich eher eine Installation sei und keine Inszenierung. Aber und dann wiederum andersrum, dass meine Arbeit in der bildenden Kunst sehr theatral ist beispielsweise und das befruchtet sich schon.
Aber denkst du das dann immer schon mit oder ist das etwas, was ich dann einfach entwickeln kann oder nicht?
Das hängt immer davon ab, wo mein Schwerpunkt gerade liegt und gerade verschiebe ich meinen Schwerpunkt so ziemlich in die bildende Kunst und dadurch ändert sich meine komplette Praxis in der Oper. Und dadurch denke ich jetzt die Räume ganz anders. Also
Und als jemand, der jetzt in diesen beiden Welten unterwegs ist, wie unterschiedlich sind die? Weil ich bin oft erstaunt, wie wenig die, sage ich mal, unterschiedlichen Kulturbetriebe miteinander zu tun haben.
Also die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Es gibt ja wirklich eine komplett eigene Kritikbranche dafür. Ja. Auch die ganzen Leute, also das ist total interessant. Es hat ähnliche Strukturen, wobei die bildende Kunst, glaube ich, noch ein bisschen mehr, viel mehr in Konkurrenz verwurzelt ist. Also es gibt viel mehr Missgunst in der Bildkunst, das finde ich schon erstaunlich.
Weil es mehr um Geld geht? Oder?
Ich glaube, und auch viel mehr um Netzwerke. Also diese ganz großen Konflikte und Netzwerke. Also ich finde es schon manchmal sehr erschreckend, wenn ich so im Kontext der Bildkunst unterwegs bin, dass man so merkt, das ist alles irgendwie ganz nett und lieb und es gibt überall so das Schöne.
Ja.
Aber dahinter steckt eine komplette verschworene Industrie und das ist dadurch nochmal viel hermetischer. Und im Theater ist es natürlich durch die permanente Auseinandersetzung mit dem Publikum, auch mit der direkten Auseinandersetzung, die Theater und Oper sind da viel durchlässiger, wobei da auch natürlich Hierarchien herrschen. Aber ich finde es schon, also ich fand es jetzt auch in Venedig so erstmal ziemlich irritierend, da mit so einer Welt konfrontiert zu sein, die komplett anders ist als wie in der Oper oder im Theater. Wobei auch die Theater sind ganz anders als die Opern. Also
ja,
auch
ja,
die unterscheiden sich in massiv voneinander.
Auch das Publikum ist ein anderes.
Das Publikum ist ein anderes, die Arbeitsweisen sind andere, auch die Kritiker sind wiederum andere. Also das sind komplett andere Welten und die irgendwie manchmal zu vereinen, ist manchmal eine Herausforderung. Aber
na gut, was es beim Theater und bei der Oper natürlich überhaupt nicht gibt, ist irgendeine Form von Privatwirtschaft, ne? Also gibt es
also
irgendwelche
außerhalb von Deutschland schon.
Und so, aber es gibt ja keine. Achso, außerhalb von Deutschland sind die anders finanziert, ja?
Ja, also eigentlich so komplette Subventionierungen gibt es eigentlich fast nur noch in Deutschland. In den USA gibt es ja gar keine, da ist ja alles privatwirtschaftlich organisiert.
Ja.
In England mittlerweile auch, in Frankreich wird es immer mehr so. Wird ja überall gestrichen. Das heißt, die subventionierte Kultur baut überall ab, aber schon seit 30 Jahren. Und das findet hier in Deutschland ja auch statt. Also dadurch findet eine Kommerzialisierung statt. Aber eine Kommerzialisierung in der darstellenden Kunst ist natürlich relativ schnell ein großer Abfall von oder Zerfall von dem Kunstanteil.
Mhm.
Weil wenn man auf Unterhaltung am Theater setzen muss, um Publikum zu generieren, dann werden halt die Abende unterkomplexer.
Mhm.
Ich glaube, das ist in der bildenden Kunst anders, weil da gibt es nochmal eine andere kommerzielle Verarbeitung, die trotzdem eine Komplexität zulässt, eine künstlerische. Das ist im Theater eher gefährlich.
Na gut, es gibt natürlich in der Kunst eben diese Parallelmärkte, die dann zum Teil mit dem öffentlichen Kanon nichts zu tun haben. Heute bin ich zum Beispiel auf einen Aprilscherz reingefallen, dass der nächste deutsche Pavillon von
Klimaaktivisten.
Ja,
habe ich auch vorhin gelesen. Oder dass
hast du sofort als Aprilscherz?
Ja, ja.
Ich nicht.
Ja, weil ich bin heute schon auf einen anderen Aprilscherz reingefallen. Deswegen war ich da ein bisschen sensibilisiert. Oder der amerikanische Pavillon wird jetzt nochmal zurückgebaut in eine römische Architektur. Und da sollen jetzt historische Werke aus den USA ausgestellt
werden. Ah ja, und Säulen davor geklebt.
Genau, ja.
Hätte ich auch geglaubt. interessant. Und wie kommst du zum Beispiel, wie bist du zu diesem Ansatz gekommen? Du hast quasi wie hast du das weitergedacht? Wie ist dann der Prozess mit den Identitätsplatten gekommen? Du setzt dich dann konzeptuell mit dem Material auseinander und findest dann ästhetische Antworten auf Fragen, die du dir stellst.
Genau, es gibt natürlich, wenn man sich in so eine Welt von Arbeit und von diesem Milieu reinbegibt, da gibt es total viele interessante Materialien. Und sobald du dir dieses Material anschaust, hast du sofort eine Geschichte in diesem Material. Und so entsteht dann relativ schnell eigentlich eine Idee. Ich wollte sowieso mit Produkten von Firma Eternit eigentlich schon in Venedig arbeiten, aber das war dann alles zu viel.
Mhm.
Und der ganze Komplex, den ich hier jetzt ausrolle für die Ausstellung, den habe ich in Venedig komplett rausgelassen. Und das fand ich auch bis heute tatsächlich schade, weil da hat eine ganz wichtige Komponente gefehlt. Nämlich auch eben die Vermischung von eben diesen Glücksmomenten einer Biografie und auch Migration nochmal anders zu erzählen, nicht nur als Leidensgeschichte oder eben als tragische Ausbeutungsgeschichte, hat dort komplett gefehlt, weil das war vielmehr man ist da in so eine tiefe Trauer eingetaucht, wenn man in diese Institution eingetaucht ist. Und das kann ich hier jetzt nochmal anders machen. Das finde ich ganz gut, dass man das hier nicht korrigiert, aber nochmal erweitert.
Mit Höhepunkten, ja.
Ja, beziehungsweise dadurch eine andere Komplexität reinbringt und nochmal viel mehr Fokus setzt eben auch auf diese Ambivalenz. Und ich finde eben, Dinge sind ja nicht so schwarz-weiß oder so. Also so ein Leben von 65 Jahren hat ja viele, viele, viele Bruchstellen und viele Höhepunkte und viele Niederlagen und Tiefpunkte. Und das konnte ich jetzt durch die Ausstellung hier nochmal anders beleuchten. Und ich finde, dadurch entsteht auch nochmal eine andere Tragik, weil das Verletzliche siehst du ja immer nur im Kontrast zu dem Gegenteiligen. Und dadurch wird es sichtbarer.
Mhm.
Und ich finde, das ist sowas wie eben kalt kannst du halt nur durch die Wahrnehmung von warm überhaupt feststellen. Und dadurch entsteht dann andere Breite und anderer Kontrast.
Ja, und die Komplexität des Lebens im Allgemeinen. Ne?
Ja.
Ja. Aber was ich natürlich interessant finde, ist, wenn du, das ist ja komplett frei entstanden, weil in der Regel, wenn du am Theater und an der Oper arbeitest, dann inszenierst du ja was existieren das in der Regel, oder?
Genau, es gibt eine Vorlage, ein Stück mit Texten und mit Gesang und mit allem. Ja, das ist sozusagen, es ist nicht ein eigenes Werk, sondern man taucht in das Werk eines Komponisten oder eines Dramatikers ein und bringt es nochmal anders zum Leben. Das ist hier eine eigene Autorenschaft. Hier gibt es ja keinen, beziehungsweise der Autor ist dann der Großvater vielleicht, aber das ist ja kein Werk in dem Sinne. Und dadurch ist man hier natürlich, also in der Bildungskunst ist man viel mehr auch Autor oder Künstler, weil das eine komplette autonome Gestaltung ist.
Und ist das auch das, was dich in die freie bildende Kunst zieht, sozusagen?
Ja, unbedingt. Also ich finde, es gibt komplett andere Freiheiten. Auch, dass man, also wenn ich in der Oper arbeite, habe ich da 300 Leute auf der Bühne. Die ich organisieren muss. Ein Riesenorchester, Chöre, Solisten. Hinter der Bühne sind immer 100 Techniker. Und dann musst du da irgendwie manchmal 400 Menschen koordinieren, damit so ein Kunstwerk überhaupt stattfinden kann. Ja. Das kostet dann Millionen von Euro, einfach so etwas auf die Beine zu stellen.
Aber auch Kraft, die alle sozusagen auf mitzunehmen.
Ja, und das ist ein komplett anderer Vorgang. Und da bist du natürlich durch die Masse an Menschen ziemlich eingeschränkt, dass da Entscheidungen zu treffen.
Na, plus den ursprünglichen Urheber, die Urheberin, die ja...
Das kommt noch schwer hinzu. In der Bildungskunst gibt es eigentlich nur dich und deine Idee und die Objekte, die dann natürlich mit Hilfe von Leuten entstehen. Aber du hast andere Freiheiten. Du kannst relativ frei entscheiden, wie du die Dinge erstellst. Und die können dann auch, wenn du fertig bist, einfach für sich dastehen, ohne dass Menschen da was machen müssen. Das heißt, das Werk spricht aus sich selbst heraus und braucht keine menschliche Betreuung in dem Sinne. Und das gibt natürlich andere Freiheiten. Das ist halt alles viel kleiner natürlich. Also es ist sehr unaufwendig. Verglichen zu der Arbeit in der Oper ist es wie ein Spaziergang von dem Aufwand her. Mhm. Aber es ist, dadurch hat man eine maximale künstlerische Freiheit und das finde ich sehr reizend.
Aber warum ist es eigentlich dann im Theater und in der Oper nicht eher so, dass dann nicht irgendwas Existentes inszeniert wird, sondern neue Inszenierungen geschaffen werden?
Werden ja auch gemacht, also in der Oper seltener, weil es gibt in der Oper dieses große Repertoire und die Leute, es gibt auch nicht wirklich Publikum für neue Musik. Das heißt, die Leute gehen zu Verdi, zu Mozart oder zu Brahms und dann, wenn du dann irgendwie neue Musik, Komposition von neuen Komponisten uraufführst, dann kannst du nicht viele Vorstellungen spielen. Mhm. Und es gibt auch wenig große Stars, die bereit sind, dann so eine Partitur zu lernen, wenn sie da nur viel Vorstellungen von sehen. Das heißt, du hast auch nicht die besten Leute. Mhm. Das heißt, es gibt eine Verkettung von Qualitätsverlust dadurch. Weil die besten Leute kriegst du dann nicht für Uraufführungen, eher seltener. Das ist ziemlich... Das ist ja ziemlich eingeschränkt dadurch, aber wenn die Leute entscheiden können, ob sie zu Mozart, Verdi oder zu, sagen wir mal, Moritz Eggert gehen, der ein super Komponist ist, werden die meisten wahrscheinlich eher zu Verdi gehen.
Und das ist bei der Oper und im Theater?
Im Theater gibt es mehr Uraufführungen, aber auch da natürlich, wenn du einen Shakespeare ansetzt, Hamlet, ist die Bude immer ausverkauft. Wenn du auf der großen Bühne Thomas Kirk ansetzt, dann kriegst du die Bude nicht ausverkauft. Mhm. Also das ist, deswegen hat man neue Stücke eher in den kleineren Häusern, weil man nicht mehr Publikum dafür findet. Es gibt ganz wenig zeitgenössische Autoren, die tatsächlich so einen großen Saal füllen können über 20 Vorstellungen. So, aber da ist es viel einfacher, sagen wir mal, im Theater als in der Oper. In der Oper ist es echt schwierig.
Klar, und bei Hamlet und so, da bewegt man sich natürlich dann auch in einem Repertoire, was also quasi mit anderen Inszenierungen, die geschulten Besucherinnen und Besucher kennen.
Ja, also man kennt die Leute die Texte, die kennen das Werk, sie kennen die Rezeptionsgeschichte, sie können das vergleichen und sagen, ja, das hat doch Peter Stein so gemacht und das hat Klaus-Michael Gröber so gemacht und jetzt hat der Montag das halt
so und so gescheitert.
Ja, das gibt den Leuten, das ist natürlich ein Bildungsbürgertum und es ist natürlich schön, Dinge vergleichen zu können. Und das ist, aber ich finde es auch spannend, also ich habe auch schon, ich habe schon Schiller inszeniert, die Räuber zum Beispiel, das ist dann irgendwie ein bisschen sprachlich, ein bisschen aus heutiger Sicht ein bisschen schwierig einfach, weil die Leute auch weniger Aufmerksamkeit für so eine Sprache haben, weil sie da weniger mitkommen. Das heißt, das Publikum ist entsprechend auch älter. Wenn du dann neue Werke, ich mache ganz viel mit Sibylle Berg zum Beispiel, ich mache jetzt in Berlin, bereite ich eine neue Uraufführung von ihr vor für nächstes Jahr. Und Sibylle hat zum Beispiel ein total junges Publikum, da hast du eine Party im Zuschauerraum. Ja. Das ist total spannend, was da so für Unterschiede herrschen.
Ja, das ist natürlich auch interessant, wie unterschiedlich die Häuser sind. Ne? Als ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich die Galerie gegenüber von der Volksbühne. Hm. Ich kannte Theater nur aus Frankfurt. Das fing auch schon an, ein bisschen offener zu sein, aber das war eine komplett andere Erfahrung. Ja, hier, das war mit der Bierflasche in der Vorführung oder in der Vorstellung, das war schon was anderes. Und deine Erkenntnisse sind aber, das verträgt sich gut.
Also für mich schon, aber wie gesagt, ich saß schon immer zwischen den Stühlen und ich brauche das auch. Also wenn ich, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang nur Theater gemacht und habe immer gemerkt, dass mir das so nicht viel gibt, wenn ich da jetzt nur Theater mache. Deswegen habe ich jetzt die nächsten Jahre ganz viele Opern zugesagt und jetzt wechsle ich zwischen Theater und Oper und bildender Kunst. Mhm. Und dadurch freue ich mich wiederum auf die unterschiedlichen Arbeiten, weil sich das nicht abnutzt. Weil wenn ich jetzt nur Oper machen würde, könnte ich irgendwann nicht mehr zur Probe gehen, weil du kriegst ja irgendwann Kopfschmerzen.
Und hast du auch eine Atelierpraxis, dass du quasi Werke machst ohne einen Ausstellungsbezug?
Meinst du einfach so für mich?
Ja, dass du jetzt merkst, also jetzt ist das ja mit den Bildern entstanden in weiter Ergänzung der Ausstellung. Und eben das, wie du sagst, das war ein zusammenhängender Komplex. Jetzt werden diese Räume aufgeteilt, in andere Formationen gebracht. Und wie so Bandagen mit diesen Fotos, Fotos sind es nicht, mit diesen Bildobjekten ergänzt. Genau. Aber gibt es quasi was, dass du, weil du hast dann, wir gucken gerade, wie wir diese Autos irgendwie, du hast eine Inszenierung gemacht, hast du so Autos gebaut, das sind aber auch gleichzeitig Skulpturen. Aber gibt es auch etwas, wo du sagst, du willst jetzt irgendwas, dass du irgendwas schaffst, um es einfach nur zu schaffen.
Genau, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur darum geht, um es zu schaffen, aber ich habe gerade, weiß nicht, in den letzten Wochen habe ich noch 10 neue Werke entwickelt. Erstmal in meinem Kopf und ich delegiere das ja immer. Ich habe eine Reihe von Mitarbeitern, die das dann umsetzen. Und das ist wiederum eine ganze Ausstellung jetzt geworden. Aber ohne Auftraggeber, beziehungsweise ohne Ziel. Aber das ist dann etwas, was ich anbiete irgendjemanden. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einen konkreten Ort habe und dafür was entwickle. Aber ich hatte einen Impuls und jetzt bin ich dem gefolgt. Und das ist sozusagen meine Atelierpraxis dann.
Verstehe. Das Konzepten, aber weil natürlich der Betrachter, das Publikum immer mitschwingt, ne?
Ja, klar. Ich komme eben aus der Betrachtung.
Ja. Super. Sehr spannend. Ich freue mich auf die, das ist ja auch was uns, ich kam irgendwann mal an einen Punkt, wo ich dachte, was will ich eigentlich überhaupt mit so einem Galerie, ist es eine Kunsthandlung oder, weil deshalb haben meine Frau und ich dann diese Kirche hier entwickelt, um einen Ort zu schaffen, der eben einen echten Erfahrungsraum bietet, weil der Raum und die Wahrnehmung natürlich was mit der Rezeption macht, ne? Und um einen Ort zu schaffen, der die Chance hat, eine Veränderung bei den Betrachtern sozusagen zu verursachen. Und deshalb freuen wir uns sehr über diesen Parcours, weil wir haben ja hier, es ist ja, man durchläuft ja die Ausstellung ja in einem, es ist ja nicht quasi nur in einer Raum, sondern es ist ja wie so eine Art Parcours, durch den man schreitet, ne?
Ja, ich fand den Ort ja auch deswegen total spannend und bin auch total froh, dass das hier gezeigt wird, weil eben dieser Raum hat eine eigene Geschichte und eine eigene Biografie. Und da entsteht dann, glaube ich, in der Korrespondenz auch nochmal eine eigene Erzählung. Und ich finde es auch immer interessant, also oftmals sind ja auch Kunstwerke in so Bunkern eingesperrt beispielsweise. Mhm. Ist auch eine interessante Entscheidung. Aber hier, das in eine Kirche reinzuholen, hat ja nochmal, kommt ja auch aus der Praxis der Gemeinschaft. Also das war mal ein Ort, wo jemand einer Gruppe was erzählt hat, und um sich mit der Welt oder mit sich auseinanderzusetzen. Und da sehe ich die Kunst sowieso eher als in geschlossenen, geschützten Räumen.
Ja, und auch dieser ganze Zyklus, ne? Die Kirche ist ja aus den zerbombten Steinen der Nachbarschaft wieder aufgebaut worden. Also dieser Zyklus von den Platten in Venedig zum die Erde auf der Büste, also dieses ganze fast Yin-Yang, warm-kalt, aus den Trümmern was Neues schaffen, Glücksmomente in einem am Ende tragischen Leben. Aber es ist ja nicht nur das eine oder das andere, es hängt ja zusammen. Ne? Super, ja, danke dir sehr, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast, und es bleibt spannend. Die Ausstellung ist jetzt noch nicht positioniert, die du da schon im Kopf hast, oder? Da kann man noch nicht drüber reden.
Nee, die ist gerade entstanden als Idee, aber die erzähle ich dir dann mal gleich.
Wenn sie in real ist. Super, vielen Dank, Ersan.
Danke dir.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.